Hallo und herzlich willkommen zum Bodensee-Podcast, der Podcast von Echt Bodensee. Wir sind heute zu Gast bei der Bodensee-Wasserversorgung, genauer gesagt am Standort hier am See, hoch oben auf dem Sipplinger Berg. Von dort macht sich das kühle Nass, das weit unten im See entnommen wird, als bestes Trinkwasser auf seinen Weg durch ganz Baden-Württemberg. Über hunderte Kilometer und für Millionen von Menschen. Unser Thema ist heute also das Wasser. Und da haben wir mit Blick auf den Bodensee natürlich jede Menge Fragen. Wieso wird Bodenseewasser eigentlich in Stuttgart getrunken? Wie funktioniert das mit der Wasserentnahme? Und geht dem See eben dieses Wasser als Folge des Klimawandels nicht irgendwann aus? Zum Glück hat mein Gesprächspartner alle Antworten für uns, die, zumindest für mich, durchaus überraschend waren. Michael Stäbler, Geschäftsführer der Bodensee-Wasserversorgung.
Hallo Herr Stäbler, grüßen Sie.
Guten Tag.
Ja, ich habe gerade gesagt, Bodensee-Wasserversorgung am Sipplinger Berg. Vielleicht ganz weitfassend als Einstieg die Frage, was ist die Bodensee-Wasserversorgung? Was müssen wir uns darunter vorstellen?
Also die Bodensee-Wasserversorgung ist was ganz Besonderes. Für mich.
Ja.
Ich glaube auch für viele andere. Es ist nämlich ein öffentlich-rechtliches Unternehmen. Also die Trägerschaft ist in der öffentlichen Hand. Also wir haben 183 Verbandsmitglieder, Kommunen und Zweckverbände, denen gehört die Bodensee-Wasserversorgung. Und das sind alles unsere Kunden. Das sind auch die einzigen Kunden. Das heißt, wir beliefern nur unsere Eigentümer mit Trinkwasser. Und für mich als Kaufmann ist das eine spannende Situation, wenn man nur Eigentümer versorgt, weil das auch eine Konsequenz hat für das Rechnungswesen. Jetzt wird es ein bisschen kurz trocken. Das heißt, ich muss keinen Gewinn erzielen, weil den würde ich zu Lasten der Eigentümer erzielen. Und die sagen, wir wollen gar keinen Gewinn von euch.
Wir wollen
von euch eine Aufgabe erfüllt, nämlich die der Trinkwasserversorgung. Mhm. Und das müsst ihr gut machen. Dafür geben wir euch Geld am Anfang des Jahres. Und am Ende machen wir dann eine Abrechnung und schauen, was habt ihr damit gemacht? Habt ihr das erreicht, was ihr wolltet? Letztlich ist das Thema eine sichere und eine qualitativ hochwertige Trinkwasserversorgung zu gewährleisten. Weil letztlich wollen die Bürger Trinkwasser. Sie wollen sich da nicht drum kümmern, sich darauf verlassen, dass Wasser verfügbar ist.
So wie ich auch, man dreht den Wasserhahn auf und geht einfach davon aus, das läuft dann schon.
Genau, und das soll gewährleistet werden. Und damit muss man nicht Geld verdienen, sondern man muss diese Aufgabe erfüllen. Es ist viel wichtiger, dass diese Basis herrscht und der Bürger oder auch das Gewerbe oder die Industrie darauf dann ihre Entscheidungen aufbauen kann und weiß, also um die Wasserversorgung muss ich mich nicht kümmern, ich kann mich jetzt auf was anderes konzentrieren, auf mein Geschäft, auf meinen Hausbau, auf den Kindergarten, auf das schöne Leben im Dorf, im Ort. Aber das Thema Wasser ist gelöst.
Also das führt ja weit weg vom See, die Bodensee-Wasserversorgung. Bis nach Stuttgart hoch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Fast 4 Millionen Menschen trinken genau. Seewasser, richtig?
Genau, es geht sogar noch weiter. Es geht bis an den Odenwald, also hinter Heilbronn, noch weiter bis nach Bad Mergentheim. Eigentlich einmal quer durch das Bundesland Baden-Württemberg. Hinter diesen 183 Verbandsmitgliedern, weil dort auch Zweckverbände wieder sind, stehen insgesamt 320 Kommunen. Das ist circa ein Drittel der Kommunen in Baden-Württemberg, die entweder ausschließlich, aber meistens zusätzlich Bodenseewasser bekommen mit diesen 4 Millionen Einwohnern. Ja, das ist was Faszinierendes,
ja.
Wenn man sieht, was hier in den 50er Jahren entstanden ist. Jetzt bin ich der Kaufmann und ich bin immer fasziniert, was die Techniker geschafft haben und von was wir heute noch profitieren.
Wie machen Sie das, dass Sie für über 4 Millionen Menschen tagtäglich Wasser aus dem Bodensee rausholen? Wie funktioniert das?
Wie das funktioniert, ja. Ja.
So als Nicht-Techniker.
Ja, es gibt Entnahmeleitungen in den See auf 60 Meter Tiefe. Das Wasser läuft nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren in unsere Pumpen, die an Land sind, im Seepumpwerk. Dann wird das Wasser 310 Meter nach oben gepumpt auf den Sipplinger Berg. Auch hier würde ich sagen, genial. Das führt nämlich dazu, dass das Wasser jetzt auf dem höchsten Punkt ist. Jetzt kann man es entsprechend aufbereiten. Und wenn das aufbereitet ist, fließt es dann im natürlichen Gefälle ins Land zu den Eigentümern, zu den Bürgern. Das fließt bis nach Tübingen, nach Reutlingen, nach Stuttgart, nach Heilbronn, sogar bis nach Moosbach im Odenwald, noch im natürlichen Gefälle.
Natürliches Gefälle.
Also ich habe früher mit meinen Kindern immer so Kugelbahnen gebaut.
Ja, das habe ich auch gerade gedacht, ja.
Und die Ingenieure haben das so gerichtet, da gibt es so einen Stollen durch die Schwäbische Alb, sonst wird es nicht gehen. Sodass das Wasser immer, Wasser muss immer in Bewegung sein, sonst wird es schlecht. Also das Wasser ist immer in Bewegung und es geht immer leicht gesenkt nach unten, sodass wir dort gar keine Energie mehr einsetzen müssen. Im Gegenteil, das Wasser hat zum Teil noch so viel Druck, dass wir dort Entspannungsturbinen haben. Wir können 15% der Energie, die wir eingesetzt haben, um das Wasser hier auf den Berg zu bringen, auf der Strecke wieder zurückgewinnen.
Ah ja, das reicht, also mit oder andersrum, wenn ich auf die Zahlen nochmal komme. Dem See geht das Wasser dann nicht irgendwann aus, wenn Sie jeden Tag für über 4 Millionen Menschen, und Sie sind ja nicht die Einzigen, die Wasser entnehmen.
Ja, ich bin heute Morgen extra auch nochmal vorbeigefahren, das Wasser ist noch da. Ich würde sagen, fast sogar mehr, wie man jetzt erwartet hätte. Mhm. In der Tat, dieser See ist ein Geschenk des Himmels. An Volumen, an Qualität. Chemisch-physikalisch ist es bereits Trinkwasser. Mhm. Mein technischer Kollege hat mal zu mir gesagt, man kann mit offenem Mund schwimmen, das sei kein Problem.
Das ist ein gutes Bild, das kapiere ich. Ja.
Also, und andere beneiden uns darum. Mhm. Ja. Also dieses Volumen ist tatsächlich für uns ein großer Schutz. Wir haben festgestellt, dass circa doppelt so viel verdunstet übers Jahr gesehen, wie wir entnehmen. Okay. Ein Reporter hat mal gesagt, heißt es dann, dass die Sonne der größte Säufer am See ist und nicht Stuttgart? Ich habe dann gesagt, so könnte man sehen, ja. Oder zum anderen, der See ist immer in Bewegung. Also wir haben einen hohen Zufluss und wer in Stein am Rhein stand, weiß, da gibt es auch was drüber hinausfließt, ja, und dann am Rheinfall wieder weitergeht. Ja. Also wir entnehmen 1% des Durchflusses. Also dieses Volumen ist etwas, was uns, also in meiner Branche der Trinkwasserversorgung, uns bundesweit immer wieder mitgeteilt wird, dass man uns beneidet um so ein Volumen, um diese Größe und dass es tatsächlich funktioniert, dass verschiedene Nutzer an diesem See miteinander klarkommen. Mhm. Also die Segler, die Fischer, die Touristen und dann auch noch die Trinkwasserversorgung.
Trotzdem wird es ja Herausforderungen geben. Also die darf man ja auch offen ansprechen. Das meiste an was wahrscheinlich jetzt die meisten denken, wenn sie von den alpinen Zuflüssen sprechen, ist natürlich der Klimawandel oder die Sorge, ja, da kommt irgendwann nichts mehr oder einfach zu wenig. Mit welchen Herausforderungen kämpfen Sie jetzt und worauf muss sich die Bodenseewasserversorgung einstellen?
Also absolut, der Klimawandel ist eine Herausforderung, die wir wahrnehmen und der wir uns stellen. Also ich meine, das Einfachste ist, der Klimawandel führt dazu, dass die Durchschnittstemperaturen eher steigen, übers Jahr gesehen. Was bedeutet es, wenn auch in den Alpen die Durchschnittstemperatur steigt? Der Niederschlag dort im Herbst und im Winter wird im Szenario nicht mehr mit so viel Schnee verbunden sein, sondern wird eher sofort als Regen niedergehen. Was bedeutet es? Der Schnee bleibt oben auf dem Berg. Und man wartet, bis Frühjahr und Sommer ist und dann gibt es die Schneeschmelze. Wenn der Niederschlag eben nicht mehr in Form von Schnee erfolgt, sondern von Regen, dann ist der Zufluss in den See früher. Wir haben jetzt unterschiedliche Pegel, je nach Jahreszeit, weil der Zufluss im Winter geringer ist, weil praktisch wir werden gespeist durch die alpinen Gebiete, weil dort der Schnee sich entsprechend, würde man sagen, der Schnee wartet, bis er dann schmilzt, um dann in den See zu gehen. Mhm. Das ist jetzt diese Mengenkomponente des Klimawandels. Mhm. Alles, was mit schmelzender Gletscher noch zu tun hat, wird uns dann auch beschäftigen. Aber hier haben wir durch den entsprechenden Eintrag aus Regen eigentlich jetzt kein so ein Mengen Sorge.
Okay, ja. Das heißt, auch dann muss man sich nicht darauf einstellen, dass dann in der einen Jahreszeit zu wenig kommt.
Ja, okay. Aber die Frage der Qualität beschäftigt uns.
Ah, ja. Okay.
Und die Frage, was passiert alles im See? Und wenn es wärmer ist, dann gibt es dort Lebewesen, die sich nicht mehr so gut wohlfühlen. Aber es gibt andere, die sich wohlfühlen. Und durch die höhere Temperatur gibt es jetzt zum Beispiel eine Muschelart, die sich jetzt am See sehr stark verbreitet, die Quagga-Muschel. Mhm. Es gibt schon immer Muscheln am See und es ist auch gut so. Unser Laborleiter ist begeistert von Muscheln. Warum? Nicht, weil er die gern isst, sondern weil er sagt, eine Muschel filtert Wasser und damit steigt die Qualität. Und deshalb sagt er, Muscheln tun dem Wasser als Quelle für Trinkwasser, dem See als Quelle für Trinkwasser gut. Mhm. Wir haben schon bisher Muscheln, habe ich gesagt, die sind aber so bis 30 Meter Tiefe im See, haben die gesagt, da fühle ich mich wohl, tiefer gehe ich nicht. Wir entnehmen auf 60 Meter Tiefe, sodass die Muscheln sich mit unseren Entnahmeleitungen nicht beschäftigt haben. Die Quagga-Muschel sagt, kein Problem, ich kann bis auf 200 Meter gehen, ich kann dort leben. Die merken, aha, da ist die Entnahmeleitung auf 60 Meter Tiefe, da gibt es einen gewissen Wassersog. Da kann ich mich ansiedeln, weil da, wo ein Sog ist, wandert mehr oder weniger das Essen vorbei, so wie in der Sushi-Bar. Und dann sagen die, dann setze ich mich doch in diese Entnahmeleitungen.
Ah, okay.
Und diese Entnahmeleitungen wachsen dann zu. Wir müssen darauf reagieren im Aufbereitungsprozess, auch in der Reinigung unserer Anlagen. Und so planen wir gerade ein Wasserwerk für die Zukunft. Mhm. Das Projekt heißt bei uns Zukunftsquelle, wie wir praktisch diesen Anforderungen durch den Klimawandel, zum Beispiel der Quagga-Muschel, aber auch mit einer neuen Technik, was ist mit Arzneimittelrückständen, mit Mikroplastik im See, all das, was die Gewässer beschäftigt, wie wir dem begegnen können, sodass wir die nächsten 70 Jahre wieder in der Lage sind, Bürger in Baden-Württemberg mit Trinkwasser aus dem Bodensee zu versorgen.
Das ist das perfekte Stichwort. Die Bodensee-Wasserversorgung hat sich jetzt aber in den vergangenen 70 Jahren schon so manche Herausforderungen gestellt. Sie haben jetzt letztes Jahr, wir hatten es vorher schon gesagt, Jubiläum feiern können. Sie sprechen dann ganz richtig von den nächsten 70 Jahren. Wenn wir da mal kurz zurückblicken, was waren so die größten Herausforderungen, die Sie meistern konnten? Was hat Sie umgetrieben?
Also ich glaube, ganz am Anfang war die größte Herausforderung, sowas technisch hinzukriegen. Also
ja,
ein Leitungsbau quer durchs Land, also bis nach Stuttgart, ein Wasserwerk zu bauen. Sensationell, in 3,5 Jahren haben die das damals gebaut.
Das hatte ich gelesen, eine sehr kurze Zeit auch.
Unfassbar heute, alle schmunzeln. Mancher braucht für eine Baugenehmigung ähnlich lang, ja. Aber ich will das jetzt nicht vertiefen.
Ja.
Also das war damals eine Meisterleistung in jeder Hinsicht. Ich habe gelesen, das war die größte Baustelle Europas damals, mhm, in Sipplingen, dieser kleine Ort am See, und plötzlich geht hier alles los und alles gleichzeitig, nämlich ein Wasserwerk und das Leitungsnetz. Es wurden Rohre verlegt und so mancher Landwirt vor den Toren Stuttgarts hat gemeint, man würde ihn hier veräppeln, dass man eine Leitung bauen will und da soll Bodenseewasser fließen. Also damals war das eine sensationelle Geschichte. Ein großer Einschnitt war 2005, jetzt schon ein bisschen später, als es einen Pflanzenschutzmittelanschlag gab hier am See.
Ah ja.
Und ich habe mir, das war also noch vor meiner Zeit, aber ich habe mir berichten lassen, dass da die Verbindung zwischen Bodensee-Wasserversorgung und Bevölkerung eher noch stärker wurde, weil man gesagt hat, also, dass ihr Wasser hier entnehmt, okay. Aber dass hier was passiert mit unserem Wasser, das hat uns eher zusammengeschweißt. Mhm. Also dieses Brunnenvergiften-Thema. Mhm. Und da sind wir sehr froh, dass das gut über die Bühne ging. Wir sind nicht ausgefallen, also die Versorgung hat weiter funktioniert. Also das war eine große Herausforderung. Mhm.
Sowohl Einheimische als auch Gäste, Besucher, die hier in die Bodenseeregion besuchen, haben aber die Möglichkeit, sich das anzuschauen.
Ja.
Also es gibt Besucherführungen hier.
Genau.
Und darauf wollte ich noch kommen, weil die durfte ich vor Jahren schon mal erleben und ich bin heute noch begeistert. Ich habe es eingangs, oder bevor wir losgelegt haben, habe ich es Ihnen schon erzählt. Was erwartet die Gäste hier? Was kann man hier sehen?
Also ich bin selber auch über eine Führung auf die Bodensee-Wasserversorgung aufmerksam geworden.
Da sind wir schon zu zweit.
In einem heißen Sommer hieß es, da könnten wir doch mal hin, bin ich damals mit unserer Abteilung. Da haben wir da einen Ausflug gemacht. Ja, wir haben so 16.000 Besucher jedes Jahr. Mhm. Das müssen immer Gruppen sein. Wir haben aber mit den Fremdenverkehrsämtern hier in Sipplingen und Bodmann-Ludwigshafen Vereinbarungen, dass die aus Einzelpersonen dann Gruppen machen zu bestimmten Terminen und dann wird es hier eine Führung. Man bekommt einen Film zu sehen, am Anfang erstmal über die Geschichte und wohin wir überall liefern. Man kriegt eine Einführung, wo die Leitungen quer durchs Land in etwa sind, welche Gemeinden alle dieses Wasser bekommen, was da technisch passiert. Und dann schaut man sich das Wasser an, dieser Quelltopf, wo das Wasser aus 60 Meter Tiefe das erste Mal Tageslicht ansieht, wie dann in den Mikrosieden Kleinschläbewesen entfernt werden, wie dann nachher im Schnellsandfilter die restlichen Stoffe entnommen werden und wie dann das Wasser ins Land geschickt wird. Und wer eine Führung macht, darf dann am Schluss sogar ein Glas Wasser trinken und dieses Glas mit nach Hause nehmen. Ja. Und so war das bei mir dann zu Hause, dass das dort lang stand. Und irgendwann dachte ich mal, das ist doch eine sinnvolle Aufgabe, Trinkwasserversorgung für Menschen zu machen. Ein Produkt weiterzugeben, das jeder braucht und das durch nichts zu ersetzen ist. Und so bin ich dann nach der Führung irgendwann Mitarbeiter der Bodensee-Wasserversorgung geworden.
Und heute sitzen wir hier.
Ja, genau.
Vielleicht noch zum Schluss, weil Sie das jetzt auch erwähnt haben, dass Sie, so wie ich ja auch, nicht aus der Region stammen. Was verbinden Sie ganz persönlich, vielleicht außer der Wasserversorgung, mit dem Bodensee?
Also, ich bin früher mit meinem Vater ab und zu mal in die Berge zum Skifahren gefahren, vor vielen Jahren. Und wenn man da am Bodensee vorbeigefahren ist, dann hat es immer ein bisschen gemuffelt.
Gemuffelt.
Und dann hat mein Vater gesagt, ja, das ist halt, da sind so viele Abwässer drin und alles Mögliche. Und wenn ich heute an der gleichen Stelle vorbeifahre, muffelt nichts mehr. Sondern da hat sich was verändert.
Mhm. Auch zum Positiven eben.
Unbedingt, unbedingt. Mhm. Das ist hier eine sehr lebenswerte Region. Und es funktioniert, dass hier die verschiedenen Interessengruppen...
Über die Ländergrenzen hinweg, gell?
Und ja. Über Grenzen hinweg, aber auch Branchen, also die Versorger, die Trinkwasserversorger, die Fischer, die Segler, die Tourismus-Spezialisten, dass die das gemeinsam hinkriegen. Wir hatten hier mal eine chinesische Delegation, die das besichtigt hat und dann war ich da mit dabei und der hat dann gesagt, das sei erstaunlich, also er hätte jetzt eher erwartet, dass da ein großer Zaun drumherum ist.
Und alles wird abgesperrt.
Genau. Mhm. Aber dass wir das miteinander hinkriegen, ist einfach ein Zeichen. Ja. Und dann habe ich ihm das so ein bisschen erzählt, wie das hier läuft. Und habe dann im Nebensatz gesagt, dass aber jeder den gleichen Preis bezahlt. Also ob es hier in Sipplingen ist oder in Bad Mergentheim. Mhm. Und dann hat er das übersetzt. Mhm. Und dann kam die Rückfrage, ob sie das richtig verstanden hätten, dass da überall der gleiche Preis ist. Das ist nochmal erklärt. Ja, ja, das ist überall der gleiche Preis. Und dann kam die Rückmeldung, sie seien jetzt doch erstaunt, weil sie seien doch hier im Kapitalismus. Und da müssen wir doch die Preise anpassen. Wer weiter weg ist vom See, zahlt einen höheren Preis. Das war eine super Vorlage. Mhm. Wasser ist ein ererbtes Gut, das ist ein Geschenk. Und wir sollen damit kein Geld verdienen, sondern wir sind ein Beitrag für gleiche Lebensverhältnisse hier in Baden-Württemberg. Und deshalb finde ich, deshalb bin ich nach wie vor fasziniert von diesem Modell Zweckverband, wo sich viele zusammenschließen und sagen, wir machen das gemeinsam aus Solidarität, bezahlen die in Bad Mergentheim die gleichen Umlagenpreise wie hier in Sipplingen, weil wir möchten, dass man auch dort lebenswerte Bedingungen hat und auch ein bisschen was vom Bodensee mitkriegt und nicht nur, dass man hier im Sommer herfahren muss. Was ja schön ist, aber man kriegt ein bisschen Bodensee ins Haus.
Michael Stäbler, Geschäftsführer der Bodensee Wasserversorgung. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit.
war der Bodensee-Podcast. Diesmal mit Michael Stäbler, Geschäftsführer der Bodensee-Wasserversorgung. Und wenn ihr mehr über dieses faszinierende Thema erfahren möchtet, dann schaut wie immer gerne in unsere Shownotes. Vor allem auch, wenn ihr das Wasserwerk auf dem Sipplinger Berg selbst besuchen möchtet, was ich euch wirklich nur empfehlen kann. Mein Name ist Peter Meisterhans, ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.